Ein Wort Gottes aufschlagen aus Josua Kapitel 1 und dort die Verse 2 bis 6 lesen. Josua Kapitel 1, die Verse 2 bis 6. Josua in Kapitel 1, dort heißt es ab Vers 2: Mein Knecht Mose ist gestorben. Und nun mache dich auf, geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, wird euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und aus diesem Libanon bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, und das ganze Land der Hethiter und bis zum Meere gegen Sonnenuntergang soll eure Grenze sein. Und es soll niemand vor dir bestehen, alle Tage deines Lebens, so wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volke das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Heute Morgen wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, sei stark und mutig, und der Untertitel heißt: Erweitere deine Grenzen. Josua steht hier vor einer Situation, die im wahrsten Sinne des Wortes die Herausforderung seines Lebens war. Wir lesen hier in Vers 2, Mose war tot. Der große Führer Israels, der anerkannte Führer Israels, er war gestorben und Josua sollte jetzt in seine Fußstapfen treten. Und Josua wusste, er hat ja vieles miterlebt unter Mose, dass das nicht einfach war. Das Volk, es war widerspenstig, es hat in den seltensten Fällen das getan, was es tun sollte. Es hat selbst einen Mose an den Rand der Verzweiflung getrieben, und der Psalmen sagen, dass sie ihn zur Eifersucht gereizt haben, Mose, was ja dann dazu führte, dass er nicht mit ins verheißene Land gehen durfte. Der Versuch, in dieses sogenannte verheißene Land einzuziehen, in dieses gelobte Land, in das Land, was von Milch und Honig fließt, was in wunderbaren Worten, wir werden das auch noch sehen, beschrieben worden ist, Josua wusste auch, dass der Einzug in dieses Land schon einmal 40 Jahre vorher aufgrund des Unglaubens Israels gescheitert war. Und jetzt stand er vor derselben Situation. Damals hatte man gesagt, dass es dort in diesem Land Riesen gab. Die gab es immer noch. Dass die Städte groß und befestigt waren, das waren sie immer noch. Wir denken nur an Jericho. Dass die Einwohner kriegserprobt waren und so weiter. Alle Dinge, die damals vor 40 Jahren Angst gemacht hatten und den Einzug in Israel verhindert haben oder in das verheißene Land verhindert haben, waren jetzt ebenfalls noch da. Und jetzt steht Josua hier und soll hinein in dieses Land. Er soll das Land einnehmen, was Gott ihnen versprochen, was er ihnen verheißen hatte. Das war jetzt die Aufgabe, die er hatte. Und wenn wir so ab Josua Kapitel 13 bis fast Kapitel Ende lesen, sehen wir, dass Josua ja auch dann das Land verteilt hat, dass gewürfelt worden ist, dass die Grenzen für jeden einzelnen Stamm detailliert festgelegt worden sind. Der Josua brauchte es wirklich, diese Worte, sei stark und mutig. Wir würden es ihm gar nicht für übel nehmen, wenn Josua diese Aufgabe abgelehnt hätte und sich aus dem Staub gemacht hätte oder gesagt hätte, naja, da sind noch 5 andere vor mir besser geeignet. Schlussendlich eine Aufgabe, wo rein menschlich von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Das Ding hätte niemals gut gehen können. Josua, damit wollen wir uns jetzt, bevor wir wieder auf das Thema zurückkommen, ein wenig damit beschäftigen. Er hat die Grenzen Israels quasi hergestellt, er hat Land eingenommen, die Grenzen verteilt. Grenze, und interessant ist, dass es von dem gleichbedeutenden polnischen Wort Kranzjagd in unserem Deutschen kommt, und das hat vor einigen hundert Jahren das fränkische Wort Mark, was Grenze und Grenzgebiet, oder Annewand, was bedeutet, wo der Flug wendet, das waren vorher die Worte, hat dieses Wort Grenze, sprich Kranzja, aus dem Polnischen, und hat sich dann bei uns in dem Wortstamm eingebürgert, das Wort Grenze. Eine Grenze ist der Rand eines Raumes und damit ein Trennwert, eine Trennlinie oder eine Trennfläche. Grenzen können geometrische Räume begrenzen. Dazu gehören, wie wir alle kennen, politisch-administrative Grenzen. Wenn wir in gewisse Länder fahren, müssen wir immer noch unseren Pass vorzeigen. Dank Schengen müssen wir das aber in vielen europäischen Ländern nicht mehr. Es gehören auch wirtschaftliche Grenzen, Zollgrenzen, Eigentumsgrenzen und so weiter. Grenzen kennen wir viele. Ältere politische Grenzen zwischen zwei Ländern fallen oft mit den natürlich teilweise nur schwer überwindbaren Barrieren zusammen. Das sind Gebirge, das sind Flüsse, das sind Meere oder ein Meeresarm, eine Wüste, ein Urwald oder ein Bergland, was ein Land begrenzt. Diese stellt im Regelfall auch die Sprach- und Kulturgrenze eines Landes dar. Viele spätere Grenzen, wie jene zum Beispiel in den Bundesstaaten der USA, wurden vertraglich auf bestimmte Längen und Breitengraden festgelegt. Diese geraden Grenzen finden wir auch in Afrika, sie werden Reißbrettgrenzen genannt. Sie entstehen nicht durch jahrhundertlange Prozesse, sondern auf den Willensakt in der Regel fremder Herrscher, die irgendwann festgelegt haben, hier geht die Grenze jetzt durch, ob die durch einen Ort durchgeht, Familien spaltet oder Kulturen spaltet, egal. Grenzpunkte werden durch Grenzsteine, Grenzbäume, Grenzbolzen und so weiter markiert. Die sogenannte Grenzmarkierung. Und das Ganze wird manchmal auch befestigt, die Grenzbefestigungen. Wir in unserem Land hatten ja über viele Jahre eine Mauer über Jahrzehnte, die die Grenzanlagen der ehemaligen DDR befestigt haben in einer gewaltigen Weise. Wegen Grenzverläufe, und das wissen wir, wurden Kriege bereits geführt, um Grenzen zu erweitern und das Land zu erweitern. Das ist immer wieder die Ahnung von irgendwelchen Eroberern aus der Antike bis heute. Man will die Grenzen erweitern, man will größer werden, man fühlt sich so klein, man will mehr Macht haben. Aber es gibt nicht nur diese Landesgrenzen, die Länder begrenzen, sondern es gibt auch persönliche Grenzen. In unserem persönlichen Leben, in unserem alltäglichen Leben und besonders auch in unserem geistlichen Leben. Jeder Mensch hat seine ganz persönlichen Grenzen, im alltäglichen sowie im geistlichen, im Verständnis über das Wort Gottes. Bei einem sind sie eng gesteckt, ein anderer hingegen geht großzügig damit um. Solange unsere Grenzen akzeptiert werden, ist alles okay. Manchmal setzen sich allerdings andere über die Grenzen, die wir selber haben, hinweg und dann wird es schwierig. Unsere persönlichen Grenzen haben etwas damit zu tun, welche Werte, welche Überzeugungen, welche Einstellungen wir haben über das tägliche Leben, die wir aus dem Wort Gottes gewinnen und wie unsere Beziehung zu Jesus geartet ist. Der meisten unserer persönlichen Grenzen sind wir uns gar nicht bewusst. Sie entstehen durch unterschiedliche Ereignisse zu ganz unterschiedlichen Zeiten und wir spüren sie nur dann, wenn sie überschritten werden. Dass jetzt jemand so weit gegangen ist, dass wir überfordert sind oder eine Situation sich eingetreten ist, mit der wir nicht mehr zurechtkommen. Deswegen dienen diese persönlichen Grenzen, die wir uns gesetzt haben, oft zu unserem Schutz. Sie sorgen dafür, dass wir nicht übervorteilt oder überfordert werden. Sie sollen uns vor Enttäuschungen, Schmerzen und allerlei ähnlichen Dingen schützen. Bei allen positiven Aspekten, die unsere persönlichen Grenzen haben mögen, dürfen wir aber nicht außer Acht lassen, dass, wenn wir eine Mauer zum Beispiel um uns ziehen und niemand mehr uns rankommt, weder Menschen noch Gott, dass wir uns dann beginnen, einsam zu fühlen oder dass auch durchaus negative Auswirkungen haben kann. Wir schützen uns dann vielleicht vor irgendetwas, aber auch Kontakt, Zuneigung und Liebe aus unserem Leben können wir dann ganz schnell ausschließen. Es macht deswegen auch Sinn, sich einmal genau damit zu befassen, welche Einschränkungen unsere Grenzen in unserem Leben verursachen, alltäglich sowie geistlich. Meistens aber will, wie schon angedeutet, der Mensch Grenzen überschreiten. Als ich mich vorbereitet habe und im Internet mal nachgeguckt habe, wir kennen alle die Organisation Ärzte ohne Grenzen, aber es gibt da noch viel, viel mehr. Es gibt Reporter ohne Grenzen, Ingenieure ohne Grenzen, Apotheker ohne Grenzen, Geografen ohne Grenzen, Unternehmer ohne Grenzen, Architekten ohne Grenzen, Tierhilfe ohne Grenzen und ich bin längst noch nicht am Ende der Aufzählung, aber wenn ihr Näheres wissen will, könnt ihr selber nachkommen. Also das zeigt, es gibt gar immer wieder diese Idee, ohne Grenzen über die Grenzen hinweg zu arbeiten, die Anliegen der einzelnen Organisationen mögen soweit auch okay sein, dass, darum geht es nicht, das zu beurteilen. Schauen wir in die Bibel hinein und habe bewusst angefangen, auch damit anzuzeigen, was sind die Grenzen von uns Menschen und wie redet Gott über das Thema Grenzen. Nach der Bibel ist es Gott, der sowohl Naturgrenzen zwischen Licht und Finsternis, Wasser und Land, wie auch Landesgrenzen setzt. Er hat sich schon von Anfang an besonders um sein Volk Israel, wie wir auch gelesen haben, besorgt. Gott selber hat die Grenzen des verheißenen oder gelobten Landes festgelegt. Deswegen wird es auch heiliges Land genannt. Aus Gründen der Grenzverletzung durch Versetzen der Grenzsteine und Landmarkierungen ist deswegen in der Bibel auch ein schwerer Fluch ausgesprochen. 5. Mose 27, Vers 17 zum Beispiel: Verflucht sei, wer die Grenze seines Nächsten verrückt. Und das ganze Volk sagte Amen. Das verheißene Land war ja für den Israeliten nicht nur ein Stück Land, was er jetzt bekommen hat, worauf er gelebt hat, sondern das war ja mit Verheißung in die Ewigkeit bis in das tausendjährige Reich hinein, war und ist es verbunden. Dieses Land, was Gott Israel gegeben hat, weil wir wissen, dass für Israel die Verheißungen im Irdischen gelegen haben und zum Teil noch liegen. Deswegen hier wird Gott ganz deutlich und sagt, wenn jemand da versucht, so den Grenzstein auszugraben und ein paar Meter, nur ein paar Zentimeter zu verrücken, das merkt der Nachbar ja nicht. Da spricht Gott den Fluch drüber aus, wer versucht, sich über die Art und Weise Land anzueignen. Dann lesen wir in 5. Mose 19, Vers 8: Und wenn der Herr dein Gott deine Grenzen erweitert, so wie er deinen Vätern geschworen hat, und dir das ganze Land gibt, welches er deinen Vätern zu geben verheißen hat. Hier redet Gott davon, Grenzen zu erweitern. Und der Konflikt, in dem wir alle stehen, ist, dass wir auf der einen Seite die Grenzen Gottes haben, dass wir auf der einen Seite persönliche Grenzen haben, die nicht unbedingt mit denen Gottes übereinstimmen müssen, und dass wir schauen müssen, wo sind Grenzen, die Gott uns gesetzt hat, wo sind Grenzen, die wir uns selber gesetzt haben, durch Unglaube, durch Sünde, durch Lebensangewohnheiten, nicht immer durch negative Dinge, und wo wir Gott diese Grenzen erweitern. Wenn wir hineinschauen, und das bietet sich ja bei dem Thema an, in die Geschichte Israels, dann, wenn ich jetzt mal zur ersten Karte komme, stellen wir fest, hier eine Karte über wie Israel in das verheißene Land eingezogen ist. Ich will, will da gar nicht auf alle Details eingehen, aber in unserer Geschichte hat er jetzt hier gestanden, der Josua, und wir wissen, dass es einmal so war, dass Israel aufgebrochen ist, hier drüben in Ägypten, dann haben sie einige Schleifen gedreht, hier wollten sie dann schon einmal, da gehen wir dann auch noch detailliert darauf ein, in Israel das erste Mal einziehen, das ist völlig schief gegangen aufgrund ihres Unglaubens, dann haben sie 40 Jahre diverse Schleifen gedreht, das heißt auch mögliche Route des Auszuges, und jetzt stehen sie im Endeffekt wieder hier, nachdem sie hier durchgezogen sind und wollen nach Israel. Jetzt, wenn wir uns noch einmal damit auseinandersetzen, und es sollen einfach Gedankenanstöße sein, vor vielen Jahren, das ist, ich habe mal versucht nachzurechnen, es ist über 20 Jahre her, es war 223 Jahre, wo ist der Manfred, da waren wir mal auf Freizeit in Norwegen mit der Jugend. So, müsst du dran, die Heidi war auch mit, ne? War so ungefähr 23 Jahre, ist das, wie viel? 85, ja, der Harry kann sowas merken, ist noch nicht so. 85 waren wir dann in Norwegen mit der Jugend. War eine super Freizeit, die Fahrt war ein bisschen anstrengend, hin und zurück über 24 Stunden, aber ansonsten die Freizeit war sehr gut. Im Vorfeld hatte ich vorbereitet das Thema, oder wir hatten insgesamt das Thema der Landeinnahme. Und ich hatte so den Part eine Einführung zu machen, und dann habe ich so die ganzen Bibelstellen gelesen über welche Länder, die Israeliten erobern sollten, um da in das verheißene Land einzuziehen. Und dann bin ich über etwas gestolpert, und da komme ich gleich drauf. Wenn wir jetzt weiterschauen, sehen wir hier, ihr könnt ein wenig erkennen, das sind die Grenzen Israels, wie sie im Endeffekt dann waren, als Josua das Land verteilt hat bei den einzelnen Stämmen. Interessant ist ja, so wie wir Menschen sind, war es ja so, dass hier Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, die waren auf der Seite, was Gott nicht als verheißene Land gegeben hat. Das ist ja so ganz klassisch für uns Menschen. Wir, die Dinge, die wir nicht tun sollen, die tun wir, und die wir tun sollen, tun wir nicht. Also da hat sich ein Teil Israels wo bewegt. Gott hat zwar dann, sie haben sich in dem Volk untereinander geeinigt, wir haben das auf der Karte vorhin gesehen, die sind so hinten hier hochgezogen zum Jordan. Und dann haben sie gesagt, das Land ist so schön, hier bleiben wir. Und Mose hat unter der Bedingung, beziehungsweise Josua zugestimmt, Mose und dann auch Josua, dass sie mit in den Krieg ziehen, um den Rest des Landes zu erobern. Also sehen wir, wir haben hier die Verteilung der Stämme, wollen wir jetzt nicht genau darauf eingehen. Wir haben hier nochmal ein paar Karten wie Davids oder ein paar Hinweise zur Zeit Davids oder auch zur Zeit Sauls. Zur Zeit Davids hat es mit einer der größten Ausdehnungen gehabt. Es gab später einen König, wo die Ausdehnung mal noch größer war. Aber das ist schlussendlich so das, was Israel geografisch in der Zeit damals mit den 12 Stämmen mehr oder weniger dargestellt hat. Da gibt es noch die ein oder andere Verschiebung. Als ich das Ganze dann weitergelesen habe, bin ich immer über die Hethiter gestolpert. Dann habe ich nachgeguckt über die Hethiter. Und das ist ein Riesenvolk, wir werden das gleich noch sehen. Und dann weiß ich, dann bin ich damals zum Bruder Werner hingegangen und habe gesagt, du Bruder Werner, verstehe ich da was nicht richtig? Es hat doch nie irgendwie ein Israeliten einen Fuß ins Hethiterland gesetzt. Wir kennen zwar Uriah, den Hethiter, aber dass die das erobert haben und dann irgendwie wieder abgeben mussten, habe ich da was falsch verstanden. Da habe ich eine Zeit lang gut nachgedacht und hat gesagt, naja Kai, das ist so wie in unserem geistlichen Leben. Gott gibt uns sehr viel Segen, aber wir nehmen das wenigste in Anspruch. Und wenige Jahre später, zwei oder drei Jahre später, gab es ja dann auch die Josua-Freizeit, wo der Bruder Werner detailliert auf dieses Thema eingegangen ist, und da gibt es auch dieses Heft über das Buch Josua, was durchaus empfehlenswert ist zu lesen. Die Hethiter waren ein kleinasiatisches Volk mit indoeuropäischer Sprache. Sie bildeten im 2. Jahrhundert vor Christus, so 1400 vor Christus hatten sie ihren Höhepunkt, ein Großreich. Ihre Hauptstadt war Hattusa, das ist im heutigen Landkreis der Provinz Kornu, mitten in der Region Anatolien in der Türkei. Wie das heute ausgesprochen wird, ich verzichte darauf, es zu versuchen, ich bin sowieso nicht hin. Hier sehen wir das. Jetzt ist Israel nichts, aber es geht mir jetzt mal darum, dass jedem bewusst wird, was das für Dimensionen sind. Hier ungefähr haben wir Israel, Gaza, Jerusalem, hier ist dann schon Tyrus, da hört es dann schon so langsam auf. Da ist Israel und jetzt hat Gott gesagt, hier dieses Land der Amoriter, der Pivisiter und so weiter und Hittiter und so weiter. Und dann kommen die Hittiter und das ist dieses ganze Reich. Das ist, wenn wir uns das von der Dimension her angucken, hier ist diese Hauptstadt, die die damals gehabt haben. Interessant ist, bis heute gibt es dort ein archäologisches Freilichtmuseum, was zugänglich ist und bis heute finden dort Ausgrabungen statt. Die Existenz der Hittiter war mit Ausnahme einiger verstreuter Bibelstellen, die die Forscher nicht ernst genommen haben, bis ins 19. Jahrhundert unbekannt. Schon in der klassischen Antike hatte es keine Erinnerung mehr an sie gegeben. Die Überreste der Kultur der Hittiter wurden den Ägyptern zugeordnet. 1884 hat man dann auf Hinweise auf die Kultur der Hittiter ist man gestoßen. Ein Deutscher hat dann dort 10.000 Tafeln mit einer sogenannten Keilschrift, die bis dato völlig unbekannt war, entdeckt. Und später ein anderer hat das dann entschlüsselt. Die Herrscher Ägyptens und Babyloniens betrachteten das hethitische Großreich als gleichrangigen Partner, in dem sowohl diplomatische Kontakte als auch Handelsbeziehungen unterhalten wurden, auch Vormachtskämpfe wurden in diesen Reichen geführt. Ein besonderes Beispiel des Spiels der Mächte ist die Schlacht bei Kadesh und der nachfolgende Friedensvertrag zwischen Ramses II. Und Hattusili III. Es handelt sich hierbei um den ältesten und berühmtesten Friedensvertrag der Welt. Eine Kopie liegt als Symbol des Friedens im UNO-Gebäude in New York. Das war hier diese Schlacht. Das sehen wir, also ein Riesenreich. Es gibt auch, wie seriös diese Quellen sind, weiß ich allerdings nicht. Die sagen, dass die Hittiter ursprünglich Hessen sind. Das sind bei Hessen, die hier gereist sind, haben dann Schlange. Wie seriös das ist, ich weiß es nicht. Aber ich habe das schon mal ernstlich gelesen. Also das aber nur am Rand. Apfelwein hat man da noch nicht gefunden. Das also, worum es mir insgesamt geht, ist, dass wir uns bewusst machen, Gott sagt, und das steht ja hier im Josua, wir haben es gelesen, es wird da extra erwähnt, es wird an im 5. Mose auch noch erwähnt. Und das ganze Land der Hittiter wird dort ausdrücklich in der Ausgangsstelle, die wir gelernt haben, und das ganze Land der Hittiter. Wenn wir uns jetzt noch einmal ausschauen, was das heute bedeutet, hier das ist Israel, im Endeffekt Mini, das wären hier der Libanon, Teile Syriens, bis an den Euphrat, wurde ja auch extra gesagt, bis hierhin, bis an die Grenzen Europas. Stellt euch vor, heute ein israelischer Ministerpräsident wird sagen, die Golanhöhen sind erst der Anfang, wir wollen auch noch Libanon, Teile Syriens und die halbe Türkei, nur Teil für die Türkei. Der Dritte Weltkrieg stände sicherlich vor der Tür, das können wir uns alle durchaus vorstellen. Also wir sehen, was das bedeutet und das wird sicherlich auch niemals ein Politiker in der Weise sagen. Und wir erinnern uns einfach daran, dass auch interessant war, kurz bevor Josua Kanaan einnahm, ist das Hethiterreich, nach dem, was wir heute historisch wissen, zerbrochen. Also das heißt, der Josua hätte gar nicht mehr gegen ein kompaktes Reich, was sich einig war, ein Riesenreich kämpfen müssen, sondern er hätte ein Reich einnehmen können, was im Zerfall begriffen war. Dennoch hat nie ein Israelit einen Fuß in dieses Land gesetzt. Im Endeffekt eine ganz, ganz traurige Sache. Wie gehen wir, und darum wollen wir uns jetzt beschäftigen, mit den Verheißungen Gottes an, um? In 1. Chroniker, Kapitel 4, Vers 10, ganz bekannt, betet ein Mann namens Jabez und ruft zu Gott, wenn du mich reichlich segnest und meine Grenzen erweiterst und deine Hand mit mir ist und du das Übel fernhältst und kein Schmerz mich trifft und Gott ließ kommen, was er erbeten hat. Interessant, in diesen ganzen Aufzählungen dort in den Geschlechtsregistern ist dieser Mann besonders erwähnt, die Aufzählung ist ein Stück weit unterbrochen mit diesem Hinweis, was er gebetet hat, dass Gott seine Grenzen erweitert und dann heißt, dass Gott sein Gebet erhört hat. Interessant ist auch, dass Gott später nie wieder darüber redet oder irgendwann einmal sagt, hört mal zu, ihr Israeliten, das Land der Hittiter, das müsst ihr auch noch einnehmen. Wir finden in der Bibel nie mehr die Rede davon, dass Gott seinem Volk das Ganze irgendwie vorwirft. Israel hat sich damit selber begrenzt. Sie haben sich persönlich, in dem Fall völkische Grenzen im Geistlichen gesetzt, durch ihren Unglauben. Wir setzen oft dort Grenzen, wie schon erwähnt, wo Gott sie erweitern will, und überschreiten sie dort, wo Gott sie setzt. Wie sich der Unglaube zeigt, oder wie das in Israel der Unglaube sich gezeigt hat, wollen wir jetzt anhand des Beispiels der Kundschafter und des ersten Einzugs in Israel bzw. Kanaan ein wenig näher besehen. In 4. Mose, wir müssen jetzt kurz ein paar Verse lesen, 4. Mose Kapitel 13, die ersten drei Verse. 4. Mose 13, die ersten drei Verse, da haben wir dieses Ereignis. Mose 13, die ersten drei Verse. Und Jehova redete zu Gott und zu Mose und sprach: Sendet ihr Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, welches ich den Kindern Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl Gottes, allesamt Männer, welche das Häupter der Kinder Israel waren. Um dieses Gebot besser zu verstehen, müssen wir das in Verbindung mit einer Stelle aus dem 5. Mose sehen, wo Gott nämlich rückblickend diese Geschehnisse beschreibt. Und dazu schlagen wir nochmal auf 5. Mose 1, ab Vers 19 und finden da eigentlich einige sehr interessante Dinge. 5. Mose, Kapitel 1, ab Vers 19. Und wir brachen auf von dem Horeb und zogen durch diese ganz große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt, auf dem Weg zum Gebirge der Amoriter, wie der Herr, unser Gott, es uns geboten hat, und wir kamen bis Kadesh Barnea. Und ich sagte zu euch, ihr seid bis zu dem Gebirge der Amoriter gekommen, das der Herr, unser Gott, uns gibt. Siehe, der Herr, dein Gott, hat das Land von dir dahingegeben, zieh hinauf, nimm in Besitz, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat, fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Da tratet ihr alle zu mir und sagte, lasset Männer vor uns hersenden, dass sie das Land für uns erkunden und uns Bericht erstatten über den Weg, auf den wir hinaufziehen, und über die Städte, zu denen wir kommen sollen. Hier ist also der Ursprung der Begebenheit, die wir gerade in 4. Mose 13, Vers 2 gelesen haben, beschrieben. Es ist klar, dass Gott das Gebot oder die Kundschafter akzeptiert hat wegen dem moralischen Zustand des Volkes. Sicher hat er den Befehl gegeben, Botschafter auszusenden, aber dieser Befehl war eine Konsequenz des wirklichen Zustandes des Volkes. Der Gedanke, Kundschafter zu senden, war in den Herzen Israels entstanden. Gott sah diesen Zustand und er gab ein Gebot, welches diesem Zustand angemessen war. Zweifellos war die Absicht, Kundschafter auszusenden, die Frucht des Unglaubens. Hätten sie sich durch einfachen Glauben leiten lassen, so hätten sie nach den beeindruckenden Worten Moses gehandelt, in 5. Mose 1, Vers 21, siehe, der Herr, dein Gott, hat das Land vor dich gestellt, zieh hinauf, nimm in Besitz, so wie der Herr, dein Gott, deinen Vätern und zu dir geredet hat, fürchte dich nicht und verzage nicht. In dieser schönen Stelle wird nicht eine einzige Silbe von Kundschaftern erwähnt. Wozu benötigt der Glaube Kundschafter? Wenn er das Wort und die Gegenwart des lebendigen Gottes hat, wem Gott das Land verheißen hat, der sollte sich die Mühe machen, es auch einzunehmen. Was hat Gott über das Land gesagt? 5. Mose, Kapitel 8, ab Vers 7. Er sagt, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Niederung und im Gebirge entspringen, ein Land von Weizen und von Gerste, von Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen, ein Land von ölreichen Olivenbäumen und Honig, ein Land, in welchem du nicht in Dürftigkeit Brot essen wirst, in welchem dir an nichts mangeln wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Erz bauen wirst. So beschrieb Gott dieses Land. Hätte dem Volk nicht das genügen sollen? Hätten sie sich mit dem Zeugnis nicht zufrieden geben können? Hatte Gott nicht selbst das Land für sie ausgesucht und ihnen alles Nötige darüber gesagt? Wozu waren noch Männer nötig, die das Land auskundschaften sollten? Warum traten Männer zu Mose und sprachen, dass sie vor das Kundschafter das Land erforschen sollen und Bescheid bringen sollen über die, wie das Land aussieht? Die Frage richtet sich unmittelbar auch an uns selber. Sie ertappt uns und macht uns deutlich, wo wir stehen. Es ist nicht unsere Sache, über Israel Gericht zu sitzen und ihnen Irrtum und Versagen vorzuwerfen. Wir haben diese Dinge als Bilder zu betrachten, die uns zur Warnung vor uns hingestellt sind. Seine Worte sollen unserem Herzen genug sein. Israel war nicht fähig, sich mit dem Wort Gottes sofort eins zu machen. Sie wollten nun einmal diese Kundschafter aussenden. Die ganze Sache war die Frucht ihrer Schwachheit und ihres Unglaubens. Die Verse 17 bis 27 bestätigen alles, was der Herr über das verheißene Land gesagt hat. Der Glaube hätte aus den Berichten der Kundschafter den Schluss ziehen können, dass das, was sie vor Ort gesehen haben, mit dem übereinstimmt, was Gott gesagt hat. Die Berichte bestätigen eigentlich alle Aussagen über das herrliche Land. Dieselbe Hand, die die 12 Männer in das Land geführt hatte, war fähig, auch das ganze Volk dorthin zu führen. Doch das Volk wurde nicht durch Glauben geleitet, sondern von einem finsteren, niederdrückenden Unglauben beherrscht. Nur 2 von 12 Kundschaftern trauten Gott zu, das Land einzunehmen. Da, wo der Mensch beteiligt ist und der Unglaube wirkt, folgt mit Sicherheit immer ein Aber oder ein Nur. Die ungläubigen Kundschafter sahen die Schwierigkeiten, große Städte, hohe Mauern, mächtige Riesen. Aber Gott sahen sie nicht. Sie sahen die sichtbaren Dinge, aber ihre Augen waren nicht auf den gerichtet, der ihnen Zusage gegeben hat, sie dort hineinzuführen. Gewiss, die Städte waren groß, aber Gott ist größer. Die Mauern waren hoch, aber Gott ist höher. Die Riesen waren groß und stark, aber Gott ist stärker. Glaube und Unglaube unterscheiden sich wie folgt. Der Glaube zieht seine Schlüsse von Gott aus auf die Schwierigkeiten. Der Glaube beginnt mit Gott und sieht in diesem Licht die Probleme und Nöte. Der Unglaube hingegen beginnt mit den Problemen und Schwierigkeiten und schließt von diesen auf Gott. Glaube bedeutet nicht Sorglosigkeit und oder Unempfindlichkeit. Der Glaube sieht den Schwierigkeiten ins Gesicht. Glaube ist nicht unwissend, nicht gleichgültig, nicht sorglos. Aber er bringt alles mit dem lebendigen Gott und seinen Verheißungen in Verbindung. Kaleb offenbarte diesen wertvollen Glauben, als er in dieser ganzen Auseinandersetzung in 4. Mose 13, Vers 30 sagt: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Er hat auf Gott vertraut. In Hebräer 3 wird uns aus Sicht des Neuen Testamentes beschrieben, der Zustand oder das Verhalten Israels damals, Hebräer 3 ab Vers 18, welchen er aber schwur, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, als nur denen, die ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, sie konnten nicht eingehen wegen des Unglaubens. Das Problem war nicht der Ungehorsam, sondern in erster Linie der Unglaube, aus dem der Ungehorsam dann entsprang. Der Glaube sieht den lebendigen Gott und darum die Schwierigkeiten in dem richtigen Licht. Er sieht, dass Gott stärker ist als alle Not. Der Unglaube aber sieht nur die Schwierigkeiten und nicht Gott. Der Glaube rechnet mit Gott. Und es wird, auch wenn es nach einer Zeit des Kampfes ist, alles hell und leicht. So wie Paulus im Gefängnis im Herzen froh und getrost war, obwohl die äußeren Umstände mehr als dagegen gesprochen haben. Der Unglaube schließt aus. Er schließt Gott aus nicht mit Absicht, aber er schließt ihn schlussendlich aus und alles ist dunkel, schwierig, deprimierend und geht nicht weiter. Es ist merkwürdig, dass der Unglaube, wo man wohnt, wann immer er auch wirksam ist, stets durch diese eine Tatsache charakterisiert wird. Er schließt Gott und unseren Herrn Jesus Christus aus. Eine Ausnahme dieser Regel gibt es nicht. Alle Urteile und Schlüsse des Unglaubens beruhen auf der Ausschließung Gottes. Hier finden wir, und darum erinnert uns 1. Korinther Kapitel 10, Vers 11, und sagt, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung oder zu unserer Warnung. Sind wir nicht auch genau wie Israel weit mehr bereit, auf die uns umgebenden Schwierigkeiten zu sehen, als auf einen, der es übernommen hat, uns wohlbehalten durch alles durchzuführen und sicher ans Ziel zu bringen? Warum sind wir oft niedergeschlagen? Warum hört man unter uns mehr Worte der Unzufriedenheit und der Ungeduld als Lob und Dankesgesänge? Einfach deshalb, weil wir den Umständen es erlauben, Gott aus unseren Gedanken auszuschließen, statt dass wir Gott, dass wir Christus alleine im Herzen festhalten. Wir fragen uns immer wieder, warum versagen wir so kläglich, wenn es darum geht, unsere Stellung als Christen zu behaupten, von dem Besitz zu nehmen, was uns in Christus gehört, nämlich dem geistlichen und himmlischen Erbe, das Christus für uns erworben hat und was bereits hier auf der Erde in unserem täglichen praktischen Leben Auswirkung haben soll. Ein einziges Wort genügt, um diese Frage zu beantworten, und ich schließe mich da ganz mit ein, es ist der Unglaube. Wo der Glaube fehlt in unserem Herzen, da haben die sichtbaren Dinge mehr Macht über unsere Herzen als die unsichtbaren, als das, was wir in Christus haben. Wir denken an das Bild mit den Hittitern zurück. Die waren so mit sich selber beschäftigt, damit irgendwo niederzulassen oder die Feinde endgültig aus dem Land, in dem sie waren, unter Kontrolle zu bekommen, wie wir im Richter lesen, was sie nie ganz geschafft haben, dass sie an das Hittiterland nie mehr gedacht haben. Den Großteil dessen, was Gott Israel als Segnung, irdische Segnung gegeben hat, davon hat Israel in seiner gesamten Geschichte nie auch nur im entferntesten Gebrauch gemacht. Das ist bei vielen Dingen. Denken wir nur an das Gesetz des Aussatzes. Wir kennen keine einzige Geschichte in der Bibel, außer als dann der Jesus kam, wo wirklich jemand dieses Gesetz des Aussatzes, wo das angewandt worden ist. Das sind mehrere Kapitel im Alten Testament drüber beschrieben. Man hat überhaupt nichts mit diesen Dingen anzufangen müssen. Die Geschichte Israels in der Wüste enthält zwei traurige Phasen, die in besonderer Weise durch den Unglauben charakterisiert sind. Die eine am Horeb, die andere in unserer Geschichte in Kades Barnea. Am Horeb machten sie ein Kalb und sagten, das ist der Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. In Kades Barnea, nachdem sie gemerkt haben, dass es nicht so doll war, was sie gemacht haben, schlugen sie vor, einen Führer zu bestimmen, der sie dann nach Ägypten zurückführen sollte. Am Horeb zeigt sich der abergläubische Unglaube, in Kades die eigenwillige Unabhängigkeit des Unglaubens. Kaleb steht in einem wunderbaren Gegensatz zu alledem. Für ihn handelt es sich weder darum, in der Wüste zu sterben, noch darum, nach Ägypten zurückzukehren, sondern für ihn handelt es sich um einen reichlichen Eingang in das verheißene Land unter dem Schild, das heißt dem Schutz Gottes. Warum mussten die Israeliten anfangen mit Kämpfen, nachdem sie den Jordan überschritten haben? Haben wir uns denn den Himmel noch zu erkämpfen? Was bedeutet der Übergang über den Jordan und der Kampf in Kanaan übertragen auf unser Christsein? Wir haben in den Augen Gottes und nach dem Urteil des Glaubens so wenig mit dieser Welt zu tun wie ein Toter. Die Dinge der Welt sollen uns nicht reizen, wir sollen hingehen, um sie zu gewinnen, uns in der Welt bewähren und bewegen, Das ist ja das, dieser, wo wir auf diesen Konflikt, in dem wir stehen, dass wir auf der einen Seite mit Christus gestorben sein sollen, auf der anderen Seite Zeugnis in der Welt. Wir gehören dem Himmel an, bereits jetzt. Wir haben eine Stellung als himmlische Menschen. Wir sitzen bereits jetzt mit den himmlischen Örtern. Und das gilt es praktisch wahrzumachen in unserem Leben. Und wir haben einen Kampf gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern zu kämpfen, wie es in Epheser 6, Vers 12 beschreibt. Gerade aus dem Gebiet, das uns gehört und aus dem diese Mächte noch nicht vertrieben sind, begnügen wir uns damit, nach der Menschenweise zu wandeln, wie es 1. Korinther 3, Vers 3 sagt, oder wenn wir es mit einer anderen Übersetzung lesen, 1. Korinther 3, Vers 3 heißt es, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Rivalität und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch wie alle anderen Menschen denkt und lebt? Das ist das Zeugnis, die Frage des Paulus an die, oder die Zustandsbeschreibung Paulus an die Korinther. Ihr lebt immer noch so wie bevor ihr euch zu Christus bekehrt habt. Der Beweis dafür ist Rivalität und Streit und Parteiungen unter euch. Sie sollten als solche leben, die sich begnügt haben, im Endeffekt irgendwo am Jordan stehen zu bleiben, um das als Bild zu übertragen, als solche, die auf der Erde leben. Und sie haben nicht das angestrebt, sie haben nicht diesen geistlichen Kampf geführt, zu dem die Bibel uns in Epheser 6, Vers 12 und an anderen Bibelstellen auffordert. Das ist der eigentliche Kampf. Es handelt sich hier nicht um die Lüste des Fleisches oder die Lockungen der Welt, obwohl wir gegen diese auch zu wachen haben, sondern um die Listen des Teufels. Es geht nicht um die Macht des Teufels, die ist für immer gebrochen, sondern um die schlau gelegten Schlingen und Fallstricke, durch die wir Christen daran gehindert werden, unsere himmlische Stellung praktisch im Alltag und in der Gemeinde wahrzunehmen und unser himmlisches Erbe bereits hier auf Erden zu genießen. In diesem Kampf gerade versagen wir leider so oft und so außerordentlich. Wir streben nicht danach, das zu ergreifen, wovon wir durch Christus ergriffen worden sind. Viele begnügen sich mit dem Wissen, dass sie durch das Blut Jesu vor dem Gericht gerettet sind. Sie leben nach der Menschenweise. Also tun gerade das, und das tun wir oft, wofür Paulus, der Apostel, die Korinther scharf tadelt. Einige wichtige Grundsätze lernen wir hier. Erstens, euch geschiehe nach eurem Glauben. Die einen hatte gesagt, dass Gott sie aus Ägypten geführt hat, um sie in der Wüste sterben zu lassen. Die anderen hatten erklärt, dass Gott sie in das Land zu bringen vermochte. Beides geschah nach ihren Worten. Die gesagt haben, Gott hat uns hier rausgeführt, nur um zu sterben, die sind in der Wüste gestorben. Gott hat das durchaus ernst genommen. Beherzigen wir diesen Grundsatz gut. Gott hat Wohlgefallen an Glauben. Und er hat auch den Unglauben Israels in der Weise akzeptiert, dass er ihnen auf das Land der Hethiter auch später nicht irgendwie aufgedrungen hat, weil sie dazu von ihrem Glauben her zu keiner Zeitpunkt als Volk in der Lage waren. Wie bitter. Gott hat am Glauben Wohlgefallen. Er liebt es, wenn wir ihm vertrauen. Er wird dadurch geehrt, indem wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Es ist außerordentlich schwer, demütig und geduldig den Weg zu gehen, den unser eigenes Versagen uns oft einbringt. Der Unglaube Israels in seiner Weigerung, das Land einzunehmen, zeigt, dass sie wieder umkehren und 40 Jahre in der Wüste umherziehen mussten. Jedoch wollten sie sich diesem Anspruch nicht unterwerfen und leisteten Widerstand. Wie oft verfallen wir in denselben Fehler? Wir strauchen, machen irgendwelche Fehltritte und kommen dadurch in schwierige Umstände. Dann werden wir widerspenstig, anstatt uns unter die demütige Hand Gottes zu beugen und unseren Weg zu gehen. Wir hadern mit den Umständen, anstatt uns selber zu richten. Und geben womöglich noch Gott die Schuld an den Folgen unseres Eigenwillens. Aber unser stolzes Wesen muss früher oder später gebrochen werden und all das, was wir so an uns haben an Unglaube, möchte Gott in seiner Liebe an uns verändern. Wenn kein Glaube da ist, um das verheißene Land in Besitz zu nehmen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als in Sanftmut, in Demut durch die Wüste zu gehen. Drittens, Gott ist gnädig und barmherzig. Wenn schon Israel nicht mit dem Herrn in das Land einziehen wollte, wollte er mit Israel in die Wüste zurückkehren. Das ist gewaltig. Gott kehrt mit dorthin zurück. Welch eine Gnade. Hätte Gott ihnen nach ihrem Verdienst gehandelt, so hätte er sie in der Wüste krepieren lassen. Es wäre schneller gewesen. Aber sein großer Name, das erkennen wir, den sehen wir, dass Gott nicht ist wie ein Mensch. Er handelt nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unseren Ungerechtigkeiten. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege nicht unsere Wege. Trotz all ihres Unglaubens, des Undankes und der Herausforderung seitens Israel, und obwohl die Rückkehr in die Wüste die Folge ihres eigenen Verhaltens war, kehrt Gott in seiner herablassenden Gnade und hingebungsvollen Liebe mit ihnen zurück, um während 40 Jahre langer und trüber Jahre ihr Reisebegleiter in der Wüste zu sein. In der Apostelgeschichte heißt es einmal, er pflegte sie 40 Jahre in der Wüste. Das hat Gott getan. Es mag uns unrecht erscheinen, dass zwei Männer des Glaubens, Kaleb und Josua, um des Unglaubens der anderen leiden mussten. Aber der Glaube kann geduldig warten. Und sie waren bereit, auf die von Gott bestimmte Zeit zu warten, denn der Glaube hat es niemals eilig. Der Glaube von Josua und Kaleb konnte durch die Gnade Gottes gestärkt werden. Und das ist das Interessante, obwohl Kaleb und Josua 40 Jahre lang jeden Tag mit diesem ungläubigen Volk zusammengelebt haben, war dieser Unglaube sie nie geprägt, obwohl sie ihn täglich nicht nur theoretisch, sondern praktisch erfahren haben. Wie oft hat Gott schon zu uns geredet? Was haben wir durch Predigten, Gespräche, persönliches Bibellesen und Erleben bereits erkannt? Von wie vielen Punkten in unserem Leben wissen wir, dass wir sie ändern sollen? Haben wir uns daran gewöhnt, wie alle anderen Menschen zu denken und zu leben, wie wir es in 1. Korinther 3, Vers 3 gelesen haben? Dann haben wir unsere persönlichen Grenzen eng gemacht und bewegen uns in Grenzen, die nicht mit denen Gottes übereinstimmen. Sei stark und mutig, ruft das Volk, ruft Gott Josua entgegen. Josua hatte, wie schon gesagt, viele Gründe, die Finger von diesem Job zu lassen. Doch er lässt sich darauf ein, Gott zu vertrauen. Er glaubt. Er nimmt die Verheißungen, die Gott in seinem Wort gegeben hat, ernst. Wie viele Verheißungen haben wir? Gerade auch im Neuen Testament nehmen wir sie so ernst wie Josua. Er, Josua, erfährt, wie sich die Verheißungen Gottes vor seinen Augen erfüllen, wie Gott Hindernisse aus dem Weg räumt, die er gar nicht für möglich gehalten hatte. Er erlebt Gott. Sind wir wie die Kundschafter, die nur die Probleme sehen, die das Wort Gottes im Munde führen und Gott doch durch ihren Unglauben aus ihrem Leben ausschließen, obwohl wir wiedergeboren sind? Entscheiden wir uns für den Weg des Unglaubens oder gehen wir im Glauben voran? Wir wissen da nicht immer, was auf uns zukommt. Bei der Landeinnahme unseres Lebens werden wir auf erbitterten Widerstand treffen. Ja, wir werden sogar Niederlagen erleben. Es wird in den seltenen Fällen so laufen, wie wir es wollen und uns vorgestellt haben. Doch Jesus ist auf unserer Seite. Und er wird für uns streiten. Er wird uns aufhelfen, wenn wir gefallen sind. Er wird uns segnen, er wird uns stärken. Der Jesus, er ruft auch uns zu, für die Landeinnahme unseres Lebens, genauso wie Josua, sei stark und mutig. Und schließen möchte ich mit dem Vers aus Lukas Kapitel 18, Vers 27. Er, Christus, sprach, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Das ist eine Verheißung, die wir mit in den Sonntag und den Alltag nehmen dürfen, auf die wir uns stützen dürfen, um zu erleben, dass Gott Grenzen erweitert. Amen.
Seufzen,